Seit der Mensch denkt, spielt er auch.
Willkommen bei Ende Geek, alles Geek, dem Podcast, wo wir, das sind der liebe Alex.
Hi.
Und ich, der Olle Kron, über alles reden, was uns gefällt und manchmal auch, was uns nicht gefällt. Das können Comics sein, das können Videospiele sein, das können Filme, Serien sein, Brettspiele, Freizeitparks. Und heute soll es gehen um Krimi-Dinner. Aber bevor wir das tun, verlangt die Tradition, dass wir über das Highlight sprechen. Das ist mal gar nicht so einfach, weil es war ja Osterpause und da haben sich die Highlights nur so angehäuft.
Ja.
Dennoch versuche dich bitte auf ein Highlight zu beschränken. Wir tun einfach so. Das wäre nur eine Woche seit der letzten.
Oh nein. Ich glaube, ich faile da jetzt vielleicht schon. Erstmal muss ich sagen, deine Anmoderation mit der leichten Variante der Olle, nicht mehr der alte Kron, sondern der Olle Kron. Ihr seht, ne, so ist unser Stimmungsbild gerade. Ist legitim, aber wir geben alles, wir geben Gas. Und du hast natürlich schon gesagt, Highlight. Also eins kann ich auf keinen Fall nur nennen, weil eins muss ich schon mal einschieben. Ich bin jetzt in der Zeit frisch tätowiert worden an der Wade. Es ist nämlich passiert, ich habe mir das BerlinCon-Logo auf die Wade tätowieren lassen. Und das Ganze ist ja entstanden, weil auf der BerlinCon dieses Jahr ein Tattoo-Stand sein wird. Da kann man sich also tätowieren, wenn man Bock hat. Ich glaube, Kron, du bist da sogar auch schon gefühlt angemeldet.
Kann man sich nicht nur tätowieren, das ist ja auch nicht nur irgendein Tattoo-Stand, sondern das sind die Jungs vom Alten Schwan, richtig? Kommen die auch vom Alten Schwan, ja. Und das ist, da ist der Carlo dabei und das ist der einzige Tätowierer von einer Festival-Suff-Klein-Tattoo mal abgesehen. Der einzige Tätowierer, der überhaupt an meinen Körper darf. Alles, also mein Son Goku ist von ihm, mein Star Wars Tattoo an meiner Wade, die beiden Raumschiffe, die in Wahrheit eben meine Kinder Luke und Leia verkörpern, ne? Also ja, jeder hat sein Raumschiff sozusagen bekommen, das auch von ihm und ich plane jetzt noch zwei weitere Dinge, also eigentlich hatte ich ihn eben wegen dem anderen angefragt, aber da hat sich dann rausgestellt, dass sie auf der BerlinCon sind. Und da wir ja direkt im Anschluss an die BerlinCon 4 Wochen nach Slowenien fahren, dachte ich, mache ich da lieber was Kleines, dass ich so nach 2 Wochen auch mal in den Gebirgsbach hüpfen kann.
Das ist, glaube ich, die richtige Entscheidung. Ich bin also jetzt auch in den heiligen Kreis der von Carlo Tätowierten eingegangen. Und bei mir war es ja sogar so, dass mich 2 Tätowierer tätowiert haben. Nämlich Carlo hat die Outlines gemacht und Yukan hat dann die Farbe und auch noch so ein bisschen ja seinen Style damit eingearbeitet. Und es hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Ich habe auch ein kleines Video gemacht, wenn ihr da draußen mal gucken wollt, auf der BerlinCon, wo ich das Ganze quasi mitgefilmt habe. Es war ein sehr, sehr cooles Highlight. Und darüber hinaus, das habe ich jetzt in dem Video da rausgelassen, war eigentlich das eigentliche Highlight, ist, dass Pia dort auch, also meine Tochter dort auch, ihr erstes Tattoo bekommen hat und wir quasi simultan tätowiert wurden. Das war natürlich super, super cool. Ein schöner Papa-Tochter-Moment sozusagen. Okay. Ne?
Sehr gut.
Ja. Und das ist sozusagen das
BerlinCon-Logo jetzt.
Wie bitte?
Hat sie auch das BerlinCon-Logo?
Das dürft ihr selber mal herausfinden, was tätowiert wurde. Es wurde deutlich kleiner tätowiert, aber fürs Erste auf jeden Fall fein und ich fand es auch cool, das hat sie ganz lässig gemacht. Es war recht spontan, die Idee, was tätowiert wurde, jetzt nicht spontan, aber dass das dann an dem Tag auch passiert, weil ich dachte, ach, das ist nur was Kleines und fragen wir mal, vielleicht geht es so, weil ich auch wusste ja, dass 2 Leute bei mir tätowieren und dann ist das Ganze auch so aufgegangen und aber dass das dann auch, dass sie da so gut mitgemacht hat und hinterher, ja, waren wir da beide, glaube ich, stolz auf uns beide. Und ein bisschen passender jetzt noch zu dem heutigen Thema, nämlich Krimi, Dinner, Spiele, eine Serienempfehlung. Neben all den anderen tollen Serien, Last of Us 2, Andor Staffel 2, auch Daredevil Born Again, alles coole Sachen, laufen noch gerade und oder sind gerade fertig, müsst ihr mal schauen, kann ich auch nur empfehlen, ist aber The Residence auf Netflix, denn das ist quasi eine Miniserie, die im amerikanischen Mystery Comedy Drama spielt und halt in so bester Manier sowas wie Hercule Poirot, sozusagen Miss Marple, wir haben ja diese Daniel Craig Knives Out Geschichten, also beste Krimi-Löse-Sache hier mit einer coolen Hauptdetektivin, die gute Cordelia Kapp, die halt im Weißen Haus einen Mord, ist schon ziemlich klar, dass es Mord sein wird, auch wenn viele von den Protagonisten erstmal sagen, ach, das wird ja Selbstmord gewesen sein. Quasi den Hauptverantwortlichen im Weißen Haus, der sich für die ganzen Abläufe da in diesem Weißen Haus kümmert, da gibt's ja tausende Leute, die da gefühlt rumwuseln, und der da das quasi den Hut auf hat, der wird ermordet, aufgefunden, und dann wird das Ganze hier in mehreren Episoden, ich weiß gar nicht, es sind glaube ich 8 Episoden an der Zahl, aufgeklärt, und total interessant, also spannend, da mitzurätseln, dieses Krimi-mäßige, auch so diese Cluedo-Vibes, wer war, wo, wann, welche Mordwaffe, dann aber auch gepaart mit der Sache, dass man ziemlich guten Einblick ins Weiße Haus bekommt, also wie sind diese Räumlichkeiten überhaupt, wo sind der Yellow Room, der Red Room, Oval Office, da sind noch irgendwie Bedienstetengänge.
Das heißt Oval Office.
Oval, ja.
Oval.
Oval.
Oral.
Okay. Wie auch immer wir das...
Wurde damals umbenannt, meines Wissens, von Oval in Oral.
Das Oral Office, ja, zum Beispiel, ja, oder On the Knee Office, ja, möglich. Also das ist ganz, ganz spannend und geht natürlich hier in unser Thema ein. Also wenn ihr Bock habt, nicht nur Krimispiele, ob nur Krimi-Dinner und Co., da werden wir ja gleich ein bisschen drauf eingehen, zu spielen, sondern um euch da vielleicht auch noch mit in die Stimmung zu geben, dann solltet ihr mal The Residence auf Netflix schauen, wenn ihr da ein Netflix-Abo habt an der Stelle. Ja.
4 Highlights habe ich gezählt bei dir, so Alex, die du hier reingeschmuggelt hast. Ja. Nicht mal die Mühe eines übergeordneten Themas, wie ich es jetzt gelungen mache. Ich war nämlich im Urlaub. Ja. Ich war 2 Wochen in Spanien und das war eigentlich gar kein Urlaub, Alex.
Das war ein total krasses Programm, oder?
War eine Recherchereise für Ende Geek, alles Geek. Einzig und allein deswegen war ich unterwegs und habe, jetzt werden einige der Zuhörerinnen und Zuhörer gleich aufstöhnen, 2 Freizeitparks besucht.
Yes!
Und wir haben wieder Material für 2 weitere Freizeitparkfolgen.
Sehr gut.
Ich höre gar keinen Gejubel in der Community. Was ist los?
Im Hintergrund schreien sie alle.
Ja? Die einzige gute Nachricht ist, es gibt weniger Freizeitparks als Brettspiele und auch weniger Freizeitparks als Filme und Serien und Comics und Bücher. Also der Drops ist lange vor der 1000 ist der gelutscht. Ne? Da müsst ihr keine Angst haben. Ja, und das war mein Highlight. Und die Freizeitparks waren natürlich Port Aventura, so eine Stunde von Barcelona runter. Da waren wir schon zum dritten Mal. Das ist quasi nach dem Europapark und dem Phantasialand fast so der dritte. Also wenn es einen Stammpark gibt, der sich außerhalb von Deutschland befindet, dann ist es Port Aventura. Ich glaube, in keinem anderen Park waren wir so oft, also eben 3-mal, der nicht hier jetzt irgendwie innerhalb eines Tages zu erreichen wäre, sondern wo man wirklich einen Urlaub so machen muss, um dahin zu kommen. Und wir waren halt bisher immer nur so um die Ecke bei Barcelona und sind halt diesmal eben zum ersten Mal auch nach Madrid weitergefahren, waren dann noch ein paar Tage in Madrid und waren dann natürlich im Park Warner. Da gibt es ja einen Warner Park bei Madrid mit einer Batman-Achterbahn, die, glaube ich, einen Weltrang 15 momentan innehat. Aber darüber wird dann nichts zu berichten sein, wenn wir...
Ich hoffe, der Park ist cooler als manch Warner-Filme in den letzten Zeiten, aber wir werden sehen.
Da gibt's viel Gutes zu sagen, gibt's aber auch ein paar Dinge, die, ja, also ein paar Ecken des Parks gab's auch, wo man dachte, ja, da,
wie hat
man
ist wohl das jetzt Warner?
Ja, genau. Da ist kein Mitarbeiter mehr hin. Und so, ne?
Das, ja, das sind die Wastelands
hier. Aber, ja, genau, das sind einfach die Wastelands. Aber vorneweg, es waren beide Parks, lohnen sich absolut. Also wenn ihr in Barcelona oder Madrid seid, so würde ich schon mal sagen, es lohnt sich, da hinzufahren und es mindestens einen Tag lang anzugucken. Aber wir machen, dazu wird es Folgen geben. Ting, ting. 2-mal auf die Folgenglocke geschlagen. Deswegen würde ich das hier gar nicht weiter vertiefen. Und dann haben wir halt auch die Städte noch angeguckt. Es war einfach 2 Wochen ohne Laptop, ohne Arbeiten. Ich hatte ihn zwar dabei, habe ihn aber kein einziges Mal benutzt.
Das ist ja schon auch eine gute Sache, oder? Also wenn man das dann doch schafft.
Ja.
Und auch ein paar andere Sachen, coole Museen habt ihr da, glaube ich, besucht. A-Museum und Escape Rooms und.
Ja, wir waren in einem geilen Escape Room, auch Top 100-Raum mit Jurassic Park-Thema. Und ich habe ja, das war der erste Urlaub jetzt mit der Ray-Ban Meta, ne? Deswegen gibt's, wer mir auf Instagram folgt oder es jetzt tun möchte, es gab jetzt erstmalig Point-of-View-Ride-Videos aus Achterbahnen heraus.
Ich habe die ein oder andere Bahn bin ich quasi mitgefahren und habe schon festgestellt, dass das mir fast schon reicht. Weil das Coole war, man hat so ein bisschen Thrill gehabt, aber ohne das schlechte Gefühl im Magen für mich danach. Ne?
Also ich finde es eigentlich besser, ich fahre die Bahn mit meiner Brille und dann kannst du sie dir angucken auf dem Video. Ja, so machen wir das jetzt in Zukunft.
Das finde ich sehr gut. Also ja, schaut da mal vorbei, kann das wirklich nur empfehlen. Coole Blickwinkel und auch immer wieder faszinierend, sie bleibt wirklich auf deinem Kopf. Ne? Also bis jetzt ist sie noch nicht weggesegelt.
Ja, ich habe schon so ein Strap-Band dran gemacht, aber es hätte es meiner Meinung nach tatsächlich nicht gebraucht, auch in den harten Peaks von den Bahnen nicht, aber so fühlt man sich schon besser. Und bei der Red Force, Europas höchste und schnellste Achterbahn, wobei ich das korrigieren muss, nachdem die beiden auf Platz 1 und 2 in der Welt, die schneller und höher vor allem waren, gar nicht mehr fahren, sondern demontiert und eingestellt wurden, ist es eigentlich, korrigiert mich gern Community, aktuell sogar die höchste Bahn der Welt. Und da kam dann der Typ so, ne, und meinte No Glasses, und dann konnte ich ganz lässig so auf meinen Hinterkopf tippen. Und dann macht er so Thumbs up, ja, dann darfst du, ne? Und da hätte ich sie tatsächlich ausziehen müssen, hätte ich keinen Strap-on gehabt.
Wir schweifen ab. All die Fragen, die ich dazu habe, die stelle ich einfach in der jeweiligen Folge, denn jetzt geht's ja um Krimi-Dinner-Spiele. Kommt natürlich auch nicht von ungefähr, weil wir konnten erst kürzlich zum Zeitpunkt dieser Aufnahme quasi vor ein paar wenigen Tagen mal wieder ein gemeinsames Krimi-Dinner-Spiel genießen und deswegen hier auch quasi die Idee, das einfach mal ein bisschen in die Podcast-Folge umzusetzen. Also was sind Krimi-Dinner-Spiele überhaupt auch? Was haben wir für Erfahrungen? Was funktioniert vielleicht gut, schlecht? Für wen auch immer ist das vielleicht auch gedacht, so ein Krimi-Dinner-Spiel? Und wir freuen uns natürlich auch wieder schon hier mal vorweg gesagt in den Kommentaren, wenn ihr uns einfach mal schreibt, was sind eure coolen Erfahrungen mit Krimi-Dinner-Spielen? Vielleicht auch, was für Krimi-Dinner-Spiele sollte man sich vielleicht mal angucken? Und. Also geht da gerne mit uns über Instagram, EndeGeek, AllesGeek in den Austausch.
Ja, was ist denn da ein Krimi-Dinner eigentlich? Ein Krimi-Spiel, ein Krimi-Dinner, wie wir sie jetzt ja hier so ein bisschen, also werden bestimmt auch Krimi-Spiele streifen, aber Krimi-Dinner sind ja irgendwie eine Variante von Krimi-Spielen. Es sind letztlich alles, egal wie man sie nennt, Detektivspiel, Krimi-Party, Detektiv-Party, Murder-Mystery-Game, Murder-Mystery-Dinner. Es ist ein Begriff für unterschiedliche deduktive Gesellschaftsspiele, die alle gemeinsam haben, dass wir zumindest fast immer eine kriminalistische Rahmenhandlung spielen, bei der es fiktive Täter und fiktive Opfer gibt. Manchmal sogar im Plural, aber mindestens einen Toten gibt's. Und die Aufgabe der Mitspielenden ist es jetzt halt rauszufinden, sich wie Ermittler zu benehmen, obwohl sie quasi, wir spielen in den seltensten Fällen selber Polizistinnen oder sowas, sondern wir sind einfach eher Leute, die mit dem Opfer verwandt oder in irgendeinem Bezug stehen, ne? Und es ist sozusagen meistens die Zeit direkt nach der Tat. Die Leiche liegt da noch frisch und blutend im Zimmer. Aus Gründen ist die Polizei, weil ein Schneesturm ist. Oder der Kommissar ist einfach ein Unsichtbarer, der einfach nichts macht, ne? Also das liegt dann immer an den Spielenden selbst. Oft auch in Kombination mit einem Rollenspiel, dann den Täter zu ermitteln. Das Grundregelwerk ist dabei meist so zu verstehen, dass keiner darf lügen, außer der Mörder. Macht ja auch Sinn. Das heißt, jede Figur hat Geheimnisse, ne? Man kriegt Briefing über seinen Charakter und hat da auch Geheimnisse drin. Aber wenn ich jetzt halt da explizit sowas gefragt werde, dann kann ich das jetzt nicht komplett verneinen und lügen. Ich kann es halt ein bisschen beschönigen und schöner darstellen und jemand anders dafür die Schuld geben. Aber ich kann dann halt nur als Mörder lügen. Das ist sozusagen eine Besonderheit von dem Konzept, damit es überhaupt funktioniert, sonst wird ja jeder irgendeinen Quatsch erzählen. Und ja, wir Spielenden versuchen halt dann in mehreren Kapiteln, was weiß ich, 3 bis 5 sind so meistens, den oder die Mörderin zu finden. Ja.
Ich habe mich da eigentlich gefragt und ich kann das selber auch nicht auflösen, aber bin mal gespannt, was du dazu sagst. Waren, also Krimi-Dinner, wir haben jetzt hier quasi von den Spielen für zu Hause gesprochen. Ne? Gibt es unterschiedliche Schachteln, Box, Größenformate, da sind die Heftchen drin, Dinge, was soll man dazu kochen? Ne? Deswegen ja auch Dinner, also das Ganze wird ja dann mit einem Essen in mehreren Gängen begleitet. Aber das Ganze gibt es natürlich auch professionell umgesetzt in der Erlebnisgastronomie, also dass man irgendwo zu einem Art Restaurant, zu einem Ort hingeht und da dann auch in Form von, dass man entweder mit involviert ist oder sich vielleicht auch nur Sachen anguckt, wo Schauspieler das dann umsetzen. Und ich habe mich da eigentlich gefragt, ob diese Krimi-Dinner in dieser Erlebnisgastronomie, ob es die eigentlich als erstes gab und dann gab es die zu, also sozusagen die Umsetzung für zu Hause oder ob das parallel entstanden ist? Hast du da eine Idee?
Ja, es scheint tatsächlich so ein bisschen parallel gelaufen zu sein. Es gibt da natürlich mehrere, die da den Finger erheben und sagen, wir waren die Ersten. Also im deutschsprachigen Raum war es das Original-Krimi-Dinner, die auch nicht müde werden, das Original überall dran zu schreiben, wo der Name auftaucht, und klar zu machen. Wir waren einfach echt früh da und früh meine ich 2002, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber es gibt zu dem Zeitpunkt natürlich in England schon eine rege Murder-Mystery-Szene. Und ich glaube, da gibt's auch dieses Konzept eben, ne? Restaurant, man kommt dahin, es gibt was zu essen, es gibt noch so ein Krimi-Dinger. Das gibt's da auch schon früher. Und ich glaube, noch früher gibt es so interaktive Theater, ne? Also so Theaterstücke, wo die Zuschauer quasi dann eingeladen werden, mitzumachen. Und ich glaube, auch das ist damit verwandt, ne? Dass sitzt man noch als Zuschauer da und man ist quasi keine handelnde Figur, rät aber unter Umständen schon mit oder trifft in der Gruppe Entscheidungen, wie sich handelnde Figuren verhalten sollen. Und das wächst dann halt weiter zu, dass wir selber die Spieler sind. Es gibt 1980 tatsächlich von Schmidt Spiele eine Reihe Krimi-Party, die rausgebracht haben, die aber wieder eingestellt wurden. Und auch der Dumont Verlag hat, glaube ich, 4 Spiele heißt es hier zu der Zeit rausgehabt. Dann gab es so Sachen wie Silvester Express oder vom ASS Verlag Täter unter uns. Aber wie gesagt, es heißt auch hier in der Quelle auf Wikipedia, die ich hier gerade offen habe, dass die Spielform bereits in Großbritannien sehr erfolgreich war, wo sich zahlreiche Anbieter sogenannter Murder Mystery Dinner am Markt etabliert haben. Und dann ist das Interesse aber, das ist gar nicht direkt ein Boom geworden, eben auch laut der Quelle hier, sondern es ist dann abgeebbt bis 2002, die Freeform Form Games 3 englischsprachige Spiele herausbrachte, die ins Deutsch übersetzt wurden, was dann wohl dazu geführt hat, dass 2003 Sat.1 die Spielshow Cluedo ausgestrahlt hat, die natürlich auf dem Spiel Cluedo basiert, das ja schon seit 1949 gibt. Und das hat dann irgendwie so ein neues Ding ausgelöst. Es gab dann wohl ganz früh einen Student, der ein selbstentwickeltes Krimispiel Mord im Leuchtturm kostenlos im Netz angeboten hat. Und dann sind da Verlage drauf aufgesprungen ab 2004. Und jetzt kannst du da ja eine lange Liste machen, ne? Krimi Total, Kupferberg Kreativ, Blaubart Verlag, also die machen die mörderische Dinnerparty, der Samhain Verlag, Tischkrimi, Krimiküche, Tatort Wohnzimmer, Krimi Mysterium, Kulinario Mortale, Krimi Fabrik, Coccolino Spieleverlag, Parameter B. Dann gibt's noch zahlreiche Brettspielverlage, die auch solche Reihen haben, ne? Wie Cosmos und Pegasus und, oder Hidden Games. Es gibt so viele Spiele, dass man da wirklich den Überblick verlieren kann. Auch tatsächlich, wir waren jetzt auch für jede Situation, wir waren jetzt am Wochenende ja nochmal Freunde spontan in Zürich besuchen und da hatten wir kein Krimi-Dinner gekauft und dann hatten die trotzdem Lust plötzlich, die Gastgeber. Und dann gibt's auch Anbieter, die halt alles online anbieten, dass du sie einfach zu Hause ausdrucken kannst. Also wir haben dann auch da quasi innerhalb von einer Stunde eins online gefunden, alles ausgedruckt und bei denen zu Hause alle kostümiert und es hat super funktioniert. Ne? Auch da gibt es Lösungen. Und es gibt eine Seite, werde ich auch unten verlinken, die heißt ja alle meinkrimidinner.com. Und da sind tatsächlich alle Krimispiele gelistet, die es gibt. Man kann die nach Anbietern sich anzeigen lassen oder halt einfach auch nach Name, weil man irgendein bestimmtes Thema will, Dauercamper, Dosenbier und eine Leiche oder will ich lieber Dorfdisco, Las Vegas, Zirkus, Woodstock, ne? Ich gehe hier alle in der Liste. Oder ich kann die halt auch nach Anbietern dann sortieren. Also ja, also es ist gar kein Anbieter selber, sondern die Listen quasi andere.
Das ist auf jeden Fall ja schon mal eine coole Sache, weil das können wir ja mal festhalten. Dadurch, dass es mittlerweile so viele unterschiedliche Anbieter und Sachen gibt, gibt es auch fast jede Art von Themenwelt. Also ist es irgendwie eine Jahreszeit? Sind es die 20er, 30er, 40er? Ist man auf hoher See? Ist man irgendwie retromäßig unterwegs? Und das ist ja, du hast es ja auch schon angesprochen, eben Thema Rollenspiel und Verkleiden. Das ist schon auch ein Element, was in diesem, bei diesen Krimi-Dinner-Spielen auch so ein bisschen gepusht wird, ne? Also man hat in seiner Rollenbeschreibung, man schlüpft ja in eine Rolle, da werden neben der Tatsache, was hat man vielleicht für Charaktereigenschaften, wie steht man zu den anderen Personen, was ist vielleicht ein Geheimnis, was soll man vielleicht versuchen ein bisschen zu verschleiern und der Tatsache, ist man derjenige, der den Mord da begangen hat, natürlich dann auch Hinweise, Anregungen, wie ist diese Person gekleidet, um einfach noch ein bisschen besser in die Rolle vielleicht auch schlüpfen zu können und ja, auch ein Teil des Spaßes, sich da halt zu verkost, also Kostüme zu überlegen und anzuziehen. Und ja, da kann man quasi je nach Thema natürlich in unterschiedlichste Richtungen gehen, ne? Also es kann auch schon mal ein Indiz sein, wenn man damit anfängt, kann man auch da drüber nachdenken, was gibt vielleicht der Kleiderschrank erstmal her oder was ist irgendwie unaufwendig darzustellen. Neben der Tatsache natürlich auch, dass manchmal mit dem Thema verknüpft auch Essenssachen sind, die natürlich ins Thema vielleicht passen sollen. Ist es vielleicht italienischer Krimi, dann wird italienisch gekocht.
Anbietern, wo dann konkrete Rezeptvorschläge auch mit dabei sind. Also wer auch da quasi kreativ Schwierigkeiten hat, ne? Also mir wird auch eher das Kochen schwerfallen, als ein Kostüm zu finden. Da bin ich auch froh, wenn es Vorschläge für irgendwas gibt. Weil das haben wir jetzt so ein bisschen fließend gemacht. Das ist natürlich der Hauptunterschied, wie Alex auch schon bemerkt hat, zwischen Krimi-Spiel, was letztlich das gleiche ist wie ein Krimi-Dinner, also jetzt mal für zu Hause, ja, ich rede jetzt mal kurz von denen für zu Hause, wo man halt dann eben zwischen den Kapiteln dann noch was isst, ne? Drei Gänge, Menü, Vorspeise, Hauptgang, Nachtisch und zwischendurch wird halt immer gespielt oder auch währenddessen. Man bleibt natürlich beim Essen in seiner Rolle. Das ist ja der Witz des Ganzen. Und ich finde schon auch, das ist, finde ich, bei mir ein Großteil der Freude. Also mir würde das weit weniger Spaß machen, wenn wir da einfach so sitzen würden und halt so ein Krimispiel spielen. Ne? Es gibt ja auch Sherlock Holmes, Consulting, Detectives und so Kram. Da kostümiere ich mich jetzt auch nicht immer. Ne? Mhm. Aber irgendwie bei einem Krimi-Dinner, da gehört es dazu. Ne? In der Regel ist es tatsächlich auch so, der Gastgeber oder die Gastgeberin sucht das Spiel aus oder hat es besorgt, ne, und darf dann auch schon die Rollen, haben dann so eine Kurzbeschreibung in einem Satz oder in ganz wenigen Sätzen, wo man dann eben schon die passend an die Gäste verteilen kann. Ah, hier, das ist doch was für den Alex da. Guck mal da, der FKK-Clubbesitzer, ne. Das geben wir mal dem Alex.
Das wäre ja gar kein Kostüm für
mich. Ja, genau. Oder man geht halt einen anderen Weg und sagt hier, der Alex, der soll ruhig mal ein Kamel sein oder so. Gibt es Krimi-Dinner, wo Tiere tragende Rollen haben? Nee, eher nicht. Ne?
Oh, weiß ich nicht. Fabelwesen.
Und eben, wie Alex schon gesagt hat, ist dann aber halt auch, muss man auch, wenn man jetzt da ein Verkleidungsskeptiker ist oder so, man kriegt ja sein Rollenheft im Prinzip vorab, im Idealablauf zumindest schon vorab geschickt und hat dann da Kostümvorschläge oder irgendwelche Anregungen drin, wo dann drin steht, wie man aussieht. Da hat man natürlich auch einen längeren Text für die eigene Figur dann, erfährt auch schon ein bisschen was, vielleicht ein erstes Geheimnis. Kann auch sein, dass man das dann erst am Abend selber erfährt, wenn man dann die Texte, die man lesen darf, sind halt dann auch entsprechend an die Kapitel meistens angepasst. Ne? Ich darf was am Anfang lesen, was nach dem ersten Kapitel, was nach dem zweiten und so weiter. Wobei man da halt auch sagen muss, es ist schon auch Aufgabe der Gastgeber, dafür zu sorgen, dass das richtig abläuft. Ne? Ich bin auch schon in Krimi-Dinnern gewesen, wo wirklich entscheidende Informationen einfach vergessen wurden, ne, zu erreichen und dann irgendwann panisch drei Kapitel zu spät nachgereicht wurden und so, ne, und das kann schon katastrophal sein. Wir haben auch dann jetzt mit den Freunden, mit denen wir jetzt gespielt haben, auch geredet, was die so für Erfahrungen hatten. Die waren auch mal in einem Krimi-Dinner, wo wirklich erst ganz am Ende, ne, mein Kumpel meinte so, er hat das ganze Spiel, hat er so gesagt, irgendwas stimmt hier doch nicht, ne? Irgendwas stimmt hier doch nicht, aber er wurde einfach überstimmt. Die Leute haben munter drauf losgespielt und ganz am Ende wurde dann festgestellt, dass tatsächlich für jeden noch so ein Heftchen gab, weißt du, für jeden Spieler gab es nochmal hinter der Schachtel, war nochmal wesentliche fallrelevante Information. Und ich hatte das selber auch schon, dass wir Dinge, die eigentlich in Kapitel 1 und 2 schon hätten vorgetragen werden müssen, erst in Kapitel 3 entdeckt haben und quasi die ersten zwei Kapitel wirklich so blind drauf losgespielt haben. Ne? Es war eine Gruppe, wo alle so ein bisschen Rollenspielerfahrung hatten. Das heißt, es hat erstaunlicherweise
trotz dieser dünnen
Hinweise funktioniert. Ne? Weil man dann gesagt hat, ja gut, ne, dann muss ich jetzt halt auch mal einfach so was erzählen, damit es hier vorwärts geht. Ne? Auch wenn hier keiner mein Geheimnis erhüllt, dann tue ich mich halt mal verplappern oder so. Ne? Man hat es dann halt irgendwie automatisch vorangetrieben. Aber auch da haben wir dann festgestellt, haben einfach vergessen, die entsprechenden Unterlagen im richtigen Moment vorzulesen und so.
Ja, aber das ist ja vielleicht auch ein guter Punkt, nämlich für euch da draußen. Ihr braucht in dem Sinne jetzt auch nicht irgendwie x Jahre Rollenspielerfahrung. All diese Systeme sind natürlich schon in erster Linie auch dafür gemacht, auch Leute das erste Mal daran zu führen. Das heißt, Texte, die es da gibt, ne, die man vielleicht auch, wenn man die jetzt liest, sich vielleicht nicht so richtig gut merken kann, denn so das Heft auch vor sich hat, nachlesen kann und, oder was vielleicht auch manchmal noch Hinweise sind zu anderen Personen, was man ja vielleicht nachfragen kann. Das ist dann auch immer ein bisschen unterschiedlich zu den jeweiligen Herstellern der Krimi-Dinner-Spiele, aber da wird man manchmal ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger geleitet, aber es gibt immer auf jeden Fall Informationen, die ihr letztendlich auch braucht. Und die sind natürlich immer in dieser Textform, ne, die ihr dann wiedergebt. Es ist natürlich schon cool, wenn man das Ganze dann versucht, vielleicht in seiner Rolle, geht es jetzt nicht um Stimme verstellen, aber in seiner Rolle, in seiner Sache dann auch wiedergibt und jetzt nicht nur vorliest. Aber wenn man da ganz schüchtern zurückhaltend ist, kann man natürlich auch erstmal nur aus so einem Heftchen da vorlesen. Und das ist vielleicht aber auch so ein Thema, was auch anders ist bei jetzt nur so Krimispielen, wo man jetzt irgendwie einen Fall löst. Da ist ja ganz oft, hat man, ich sag mal, Beweismaterial in Form von einem Foto ausgedruckten Zeitungsausschnitt, vielleicht wirklich noch irgendwie einen Verpackungsteilchen. Man geht auf eine Internetseite, man ruft irgendwas wen an oder so. All diese fancy Bestandteile haben Krimi-Dinner. Also ich habe jedenfalls noch kein Krimi-Dinner gespielt, wo solche Materialien enthalten waren, sondern hier sind die Informationen wirklich rein verbal, was auch dem zugute kommt, dass Krimi-Dinner je nach Art halt bis zu 10 Personen gespielt werden kann, was in diesen anderen Krimispielen oft ein Problem ist, weil 10 Leute können sich nicht all diese Materialien irgendwie angucken und hin und her reichen, auch so Exit-Games-mäßig oder so, finde ich. Da ist meistens so 4 so ein Maximum, damit die Leute auch was zu tun haben und auch Dinge sehen. Ist es hier beim Krimi-Dinner ein ganz großer Vorteil, dass man bis zu 10 Personen, also so als Gruppenspiel.
Ja, für das größere Gruppen, genau. Ja. So. Also man kann, aber eben, das eignet sich wirklich hervorragend als Großgruppenspiel. Und das Tolle ist halt, wenn man zu Hause spielt, ist halt gewährleistet, dass man auf jeden Fall eine aktive Rolle hat. Ne? Es gibt ein paar, wo dann gerade bei diesen Großgruppenspielen es so ein paar, ich sag mal, salopp gesagt, unwichtige Rollen gibt, ja, die auch markiert sind für den Gastgeber, wo man dann, was weiß ich, den uralten Opa Hans, der ist einfach, ne, der ist halt nicht, der selber sagt, er möchte da nicht irgendwie, er möchte auf keinen Fall der Mörder sein oder irgendwas. Es gibt, ich weiß nicht mehr, welches System es war, es gibt aber auch welche, wo man eben solche Rollen noch verteilen kann an kleine Kinder oder eben Leute, die quasi am Abend teilnehmen wollen, aber eben auf keinen Fall eine tragende Rolle, weil es ja Spielemuffels sind oder whatever. Auch sowas gibt's. Und natürlich wollen wir das hier nicht unterschlagen. Das ist ja nur ein Teil des Ganzen. Es gibt natürlich auch die Krimi-Dinner, also in Form von Erlebnisgastronomie, wo wir als Gäste halt auch ein mehrgängiges Abendessen in einem Restaurant genießen und dort ein Krimispiel erleben. Da kann es jetzt ganz unterschiedlich sein. Es gibt auch da Krimi-Dinner, wo wir als Gäste Rollen haben und wirklich aktiv ins Geschehen eingreifen, wohingegen wir bei anderen einfach nur in Anführungszeichen Zuschauer von einem halt coolen, ne, wo wir wieder an den Anfang zurückkommen, ne, vom interaktiven Theater, wo ich jetzt quasi nicht im Theater sitze, sondern ich sitze in einem Restaurant und um mich herum wird ein Krimi gespielt von professionellen Schauspielerinnen. Das kann ja auch ein Vorteil sein, ne, weil erstens, wenn niemand kochen kann und niemand schauspielen kann, dann ist es auch schwierig, ein Krimi-Dinner zu Hause zu veranstalten. Und beide Dinge sind bei so einem professionellen Krimi-Dinner, wenn es gut gemacht ist, natürlich ja auch wundervoll. Wobei das halt gerade, wenn man so wie jetzt hier, wenn ich mit Alex und seiner Familie spiele oder mit jetzt in Zürich mit der Freunden, die auch auf LARPs gehen, ne, wo die man einfach Rollenspiel nicht erklären muss, ja, Spieler, die einfach, den gibst du eine Rollenbeschreibung in die Hand, ne? Ich sag ja, mit solchen Leuten kannst du dann auch ohne die Tipphefte spielen, weil die sehen halt, das ist das Geheimnis und dann geht's halt los, ne? Und dann spielst du einfach munter drauf los und hast Spaß dran, halt wirklich auch an diesem Live-Action. Also es ist wirklich dann richtiges Rollenspiel. Also ich kann mich da auch wirklich reinsteigern. Ich spiele dann gerne Rollen, die irgendeinen Akzent sprechen und spreche den noch tagelang weiter, alle total genervt sind und so. Es gehört für mich alles zu einem Krimi-Dinner mit dazu. Und gerade bei diesen Organisierten, ne, da muss man sich klar machen, das ist ein Riesending. Also wenn ihr da Interesse habt, es gibt in Deutschland über 80 Anbieter, die Veranstaltungen machen. Auch in der Schweiz gibt's da unzählig viel Zeug. Und da könnt ihr natürlich von gruselig angelegten Fällen bis wirklich knifflige Fälle, wo man richtig krass mitraten muss, oder auch humoristische Fälle, ne? Es gibt auch Impro-Krimi-Dinner, was dann tatsächlich die Brücke zum LARP schlägt, wo quasi, und wenn ich jetzt wieder zurückdenke, war die Stunde, wo wir ohne Hefte gespielt haben, Impro-Krimi-Dinner. Da hast du halt deine Rolle, verkörperst deine Rolle, natürlich muss auch da irgendwie ja ein Mörder festgelegt werden, wie auch immer, aber da ist es wirklich eine Parallele zum Live-Action-Role-Playing, ne? Also man ist halt einfach, das Restaurant ist die Bühne und es gibt kein Skript, aber jeder spielt halt irgendwie so seine Rolle. Und dann gibt's, wer nicht genug bekommt, von all dem natürlich auch ganze Krimi-Festivals und Mystery-Weekends, also wo ganze Wochenenden, ne? Also jetzt kommen wir wirklich, wirklich in so LARP-Bereiche. Zum Beispiel findet im Berner Oberland einmal im Jahr das Tatort-Jungfrau-Krimispiel statt. Das sind dann über 500 Teilnehmer, die laufen dann da rum, ne? Wirklich in der Stadt vom Eiger zum Mönch und zur Jungfrau. Und suchen da nach einem Mörder, Schauspieler spielen Verdächtige. Es gibt 50 verschiedene Stationen abzuklappern, wo du dann Indizien finden kannst als Mitspieler und so weiter und so fort. Also da ist quasi die Luft nach oben von, man trifft sich mit Freunden und jeder zieht sich mal ein lustiges Hemd an. Man kann das auch richtig exzessiv betreiben. Ich frage mich, gibt's auch Krimi-Kreuzfahrten, Krimi Urlaube, wo ich
vermute fast schon wahrscheinlich ja. Also auf jeden Fall Krimi in Buchform, also die diese Brettspielkreuzfahrt, Schrägstrich ja, ist ja so Fährfahrt, die da sozusagen gemacht wird. Die ist auch entstanden, weil es vorher sozusagen Krimi-Buchfahrten gab. Ja, klar. Und sowas geht ja sicherlich dann auch in die Richtung, ne?
Ja, völlig recht, es gibt im Ruhrgebiet, das ist ein Mord am Hellweg. Ist auch ein alljährliches Krimi-Festival. Und in deren Programm sind natürlich Lesungen und aber auch Krimispiele und Dinner und unter anderem auch an Bord von Ausflugsschiffen. Ja. Mhm. Also
was hier, Mord auf dem Nil und so Sachen, Mord im Orient Express, gibt natürlich auch Orte, das will man vielleicht dann auch haben an diesen Orten. Und genau, und ansonsten ist es natürlich das Schöne, dass gerade auch bei den Krimi-Dinnern zu Hause mit den Informationen und den Sachen, dass wenn man all diese Informationen richtig hätte, also sich alle Heftchen durchlesen würde, dann wird natürlich damit Orten und Zeiten und Tätigkeiten gespielt. Dann kann man dann deduzieren, okay, wenn derjenige zu der Zeit da war und der hat den gesehen und, dann bleibt halt irgendwie eine Person übrig, ne, die dann quasi kein Alibi hat. Also hier geht's dann halt darum, herauszufinden, was gibt's für ein Alibi, hat einer keins, was gibt's auch für ein Motiv. Manchmal möchte man vielleicht auch mehrere Fragen wirklich beantworten vom Krimi-Dinner her, manchmal muss man auch nur die richtige Person dann finden. Und Kron, spielst du gerne eher den Mörder oder bist du eher eine andere Person? Hast du da?
Ich bin gerne Mörder, ich bin klar, auf jeden Fall. Ich bin auch gerne der Dämon in Blood on the Clock Tower. Es ist einfach nochmal eine extra Freude. Man ist freier. Also gerade um im Krimi spielen zu bleiben, deswegen finde ich so Krimi-Impro auch gar keine so schlechte Sache, wenn das dann so Larp-Charakter bekommt, weil mir macht es wahnsinnig Spaß, eine Rolle zu spielen und die auch auszuschmücken mit verrückten Geschichten. Und ich muss dann manchmal tatsächlich mich ein bisschen bremsen oder aufpassen, dass die Dinge, die ich quasi
nicht zu verrückt
hinaus erzähle, weil ich will ja noch mehr erzählen, als da steht, dass es dann nicht drüber ist oder in eine andere Richtung geht, als das, was da eigentlich steht. Ne? Dass ich quasi wirklich nur das ausbaue, was da steht und so. Das fällt mir manchmal richtig schwer. Und da ist natürlich, als Mörder ist es halt fantastisch, weil du immer lügen kannst. Und da gibt's diese Bremse nicht. Und das macht mir schon Spaß. Außerdem ist es natürlich auch einfach schon immer eine extra Freude, wenn es dann gelingt. Ne?
Ja, das stimmt.
Ich bin gar nicht ein besonders guter Mörder. Also ich werde meistens erwischt. Ne?
Ja.
Aber wenn ich mal nicht erwischt werde, dann freue ich mich schon noch mehr, als wie wenn ich den Mörder überführt habe als Gast. Ja. Muss ich zugeben.
Ich finde auch, so vielleicht so als so ein kleiner Tipp oder auch nur als Gefühl, gerade wenn es so ein bisschen in die Auflösung geht. Also wir haben ja schon gesagt, oft wird über mehrere Kapitel halt gespielt. Dann gibt's sozusagen eine Vorspeise, einen Hauptgang, vielleicht noch einen Nachtisch oder auch noch so ein bisschen kleiner unterteilt. Und dann kommt letztendlich irgendwann der Moment, wo halt irgendwie, ja, zum Beispiel in der Gruppe abgestimmt wird oder jeder irgendwie wen benennt oder auf jemanden zeigt, wo dann letztendlich die Auflösung passiert. Und ich glaube, auch da sollte man vielleicht ein bisschen drauf achten, dass das dann auch nicht zu lange geht und alles nochmal so ausgefasert wird, einfach aus dem Hintergedanken, auch für denjenigen, der dann der Mörder ist, der profitiert natürlich ein bisschen davon, dass auch ein bisschen Verwirrung ist, mal was vergessen wurde. Und wenn diese Auflösung zu lange ist oder jeder alles immer mitschreibt, klar, kann man machen, soll nicht verboten werden. Aber nur persönlich, aus meiner Erfahrung heraus, ist es schön, wenn auch immer mal noch so ein bisschen Verwirrung und Zeitdruck auch besteht, damit auch so ein gewisses Fehlerpotenzial ist. Wie gesagt, wenn man alle Informationen alle klar hätte, dann würde jeder diese Fälle lösen können. Ne?
Ich finde auch, es muss auch immer Leute geben, die falsch tippen. Ich finde auch, bei mir ist auch persönlich irgendwann der Drops gelutscht. Und irgendwann denke ich, jetzt fragen die hier das zum 7. Mal und so. Leute, das haben wir doch, ne? Wie ein schlecht geschriebener Krimi wird's dann, ne? Wo die Gespräche wiederholen sich, die gleichen Fragen werden immer wieder gestellt. Und dann denkt man sich manchmal, ah, schade, da hätte jetzt noch einen Cutter gebraucht, ne? Wir haben eigentlich einen geilen Fall gespielt, aber er war eine halbe Stunde zu lang. Ein paar Gespräche hätte ich gern rausgeschnitten und würde das Ganze nochmal erleben. Aber da ist natürlich auch, je eingespielter die Gruppen sind, ne? Je spielaffiner eine Gruppe ist, desto mehr Spaß haben die auch miteinander. Ne? Also wie gesagt, das macht ja dann auch einfach total Spaß in seiner Rolle einfach. Also das ist ja, was da steht, ist ja quasi die Main Quest. Ne? Also wenn man so will. Und ich finde, es ist schon, das, was immer hängen bleibt, sind schon meistens die Extra-Dinge, die die Leute sich
die noch... Die Sidequests.
Ja, die Kostüme, irgendwas. Ja, die extra... Irgendwelche Figuren geraten immer aneinander, ob das jetzt im Skript steht oder nicht. Natürlich im Spiel, ne? Gespielt aneinander. Und sowas finde ich immer schön, wenn die Rollen lebendig werden, ne? Wenn man dann wirklich da in seiner Rolle auf einem Balkon hin und her läuft und immer noch, auch wenn keiner zuhört, im Akzent der Rolle weiter vor sich hin brabbelt. Und so. Das sind die Momente, die gefallen mir besonders nicht. Und es ist natürlich aber schon zu sagen, bei dieser Vielzahl an Anbietern, ne, das ist natürlich Fluch und Segen zugleich, um mal die Wahrheit auf den Tisch zu bringen, weil brauchen wir uns nichts vormachen. Es sind nicht alle Fälle und schon gar nicht alle Systeme gleich gut und gleich empfehlenswert. Es ist bestimmt auch Geschmackssache dabei. Es gibt natürlich grobe, größere Unterschiede, die es innerhalb von Systemen gibt, über die ich auch kurz mal sprechen wollte, weil der Hauptunterschied ist tatsächlich, es gibt Systeme, die verraten den Mörder, also demjenigen, der Mörder ist, ist schon am Anfang.
Ja.
Und es gibt Systeme, die verraten es erst im Laufe des Spiels. Und beides hat in meinen Augen ganz klar Vor- und Nachteile. Auch wenn ich mich entscheiden müsste, immer für der Mörder schon am Anfang bin. Also der Vorteil ist natürlich, der Mörder weiß, dass er der Mörder ist. Er kann sich von Anfang an drauf einstellen. Er weiß, dass er die Figur ist, die lügen darf. Und da fängt es für mich an, schon relevant zu werden. Weil, wenn ich das überdenke, es ist so ein bisschen, der Mörder erst im Laufe des Spiels ist, als würde man Battlestar Galactica spielen, wo es ja auch so eine Sleeper-Phase gibt, wo dann quasi ein zweiter Zylon erwacht.
So ist es ja ein bisschen.
Aber es gibt gar keinen ersten Zylon. Das heißt, ich stelle tatsächlich ein bisschen ketzerisch in Frage, ob in den Spielen, in denen der Mörder erst im Laufe des Spiels der Figur, also sagen wir mal so nach der Hälfte der Zeit oder sowas, bekannt wird, was die erste Hälfte dann vollkommener Nonsens ist. Weil es ist doch ein Deduktionsspiel, wo wir eine Rolle spielen und auch eben unsere Geheimnisse verbergen wollen und sollen und das müssen. Das ist für mich Teil der Freude. Und ich verstehe, dass das ein hoher Pressure ist, ne? Ich bin auch schon in so Deduktionsspielen fast zusammengebrochen unter dem Druck, der da auf einen ausgeübt wird, weil einen plötzlich alle für den Mörder halten oder für einen Dämon oder whatever. Aber das ist doch part of the fun. Und dann geht's halt mal schief, ne? Aber ich finde, das ist von Anfang an die Freude. Wenn ich erst 10 Minuten vor Schluss erfahre, dass ich der Mörder bin und dann ein, zweimal noch geschickt lügen muss, jetzt mal überspitzt formuliert, so spät, tut ja. Das hoffentlich kein System, sondern eher im ersten Drittel oder nach der Hälfte. Aber trotzdem, ich finde, dass das, was davor passiert, ist dann noch nicht dem Rollenspiel gerecht. Ich finde, das gehört dazu, dass man, also ich weiß ja auch, ob ich der Mörder bin oder nicht, ne? Ich musste von Anfang an mich so verhalten und das passt, ne? Ich meine, bei Battlestar Galactica macht Sinn, aufgrund der Mechanik, dass da eben ein zweiter Böser dazukommt und der am Anfang eben noch nicht weiß, dass er böse ist. Ja, klar, get it. Sowas kann man vielleicht auch mal geschickt einbauen. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, bin ich schon stark für den Mörder am Anfang. Ich habe natürlich das Gegenargument dann gehört. Ja, aber wenn dann der oder die jemand ist, der halt nicht gut spielt und dann sich am Anfang verplappert, macht er allen den Abend kaputt. Aber das tut der oder die ja auch dann nach 1,5 Stunden. Ne? Also ich habe jetzt gerade gelesen, dass ich der Mörder bin. Wie geht das weiter? Also ich meine, seriously, dann hat man schon angefangen. Ist fast noch schlimmer. Beim anderen kannst du einfach sagen, okay, let's download another game.
Ja gut, aber das funktioniert ja leider. Ja klar, man könnte ein neues Spiel downloaden, aber ob das denn wiederum zum Setting passt.
Ist denn deine Präferenz zu diesem?
Also ich persönlich sehe das auch so, dass ich es lieber am Anfang weiß. Ich habe aber auch, also ich habe beide Systeme auch schon gespielt. Ich komme mit beiden ganz gut klar. Ich habe auch so ein bisschen überlegt, warum man vielleicht dieses System entwickelt hat, dass man das nicht am Anfang gleich weiß. Und ich glaube auch, es ist jetzt so meine Einschätzung dazu, das wirklich, würde ich das fast mal empfehlen für Leute, die gerade in einer Gruppe spielen, wo alle so ein bisschen das Gefühl haben, oh, trauen wir uns das überhaupt? Haben wir Probleme? Die sollen ja trotzdem ihren Spaß haben und nicht, dass sie deswegen weniger Spaß haben, aber vielleicht wirklich dieses Thema, gerade so die ersten Informationen, wenn man da dann vielleicht lügt am Anfang und man hat quasi ja noch nicht alle Informationen, die danach preisgegeben werden, weil der Fall ja nicht wirklich passiert ist und man das nicht alles weiß, kann es natürlich in der Situation passieren, wenn du am Anfang schon lügst, und da würde ich auch schon abraten fast davon, wenn man weiß auch am Anfang, dass man der Mörder ist, dass dann eine Information rauskommt, die ganz klar dich entlarvt als derjenige, der gelügt hat. Aber du wusstest gar nicht, dass diese Information jemand anderes bekommt. Deswegen warte ich eh, wenn ich derjenige bin, der mordet, warte ich eh ab zu lügen oder zu vertuschen, erst so spät wie es geht, damit ich einschätzen kann, was wissen andere schon. Ah, der war da, der hat den gesehen. Und hätte ich vorher zu viel rumgelogen, dann wäre ich vielleicht schon früher aufgefallen. Deswegen habe ich theoretisch auch kein Problem, wenn ich erst später im Spiel erfahre, dass ich der Mörder bin. Das einigermaßen rüberkommt, was ich damit sagen will.
Total. Es hat schon Vor- und Nachteile, ne? Mhm. Trotzdem glaube ich, ja, also wie gesagt, dann verkackt halt einer mal, ne? Und einen Tag später lacht man drüber. Also ich weiß nicht.
Das ist sowieso vielleicht auch nochmal ganz klar zu sagen hier. Auch wenn vielleicht.
Zeichenabend lacht man
Ich meine auch, vielleicht für diejenigen, die das vorbereiten, wir haben ja schon gesagt, meistens sucht jemand das aus, vielleicht, ne, bereitet die Sachen vor. Ne? Da gibt es ja schon auch ein bisschen Vorbereitungszeit. Ne? Also wir sind jetzt ja auf das Essen gar nicht so speziell eingegangen, aber im besten Fall, die Rezepte sind auch immer so, sind es natürlich Dinge, die man vorbereitet. Ne? Niemand sollte dann noch irgendwie Dinge groß kochen an dem Abend, sondern man hat Dinge, die man in den Ofen schieben kann, die hat man vorbereitet, irgendwie Salate, kleine Sachen und so, dass nicht mehr allzu viel Zeit ist, vielleicht nur aufzuwärmen oder anzurichten. Und natürlich geht da einiges in Vorarbeit rein. Und wenn vielleicht mal Dinge nicht so gut laufen, jemand sich vielleicht wirklich unbewusst verplappert und oder, ist das natürlich alles kein Weltuntergang, ne? Ihr sollt da trotzdem viel Freude haben und Sachen und das sei auch nur noch mal gesagt, seid da auch umsichtig, vielleicht auch wenn ihr die ersten Male sowas spielt, vielleicht auch mit neuen Leuten und, ne? Niemand will da bewusst, gehe ich jetzt davon aus, mal in der Gruppe, in der ihr spielt, euch den Arm zu vermiesen, und, so,
und,
ne?
Und gleichzeitig ein Deduktionsspiel ohne Deduktion, ja, ist ja kein Spiel.
Also, ja, ne? Genau.
Es sind auch die schönsten, ja. Komm, du bist der Dämon, sag, du bist der Dämon. Du bist doch der Dämon, bist du nicht der Dämon? Hey, ich bin's.
Ja.
Das ist auch schön. Wenn einfach jemand hält's nicht aus, dann weiß man, okay, der Holger wäre jetzt irgendwie nicht der beste Mörder. Ne? Der sagt nach einer halben Stunde, ja, ich bin's. Okay, Entschuldigung, ich war. Nochmal kurz zu den Ursprüngen. Ich glaube nämlich, dass es eigentlich einen ganz anderen Ursprung gibt. Und die eine Quelle hier schreibt auch, dass 53 ein Knaur, ich konnte den Verlag noch nie aussprechen, Knaur, K-N-A-U-R-S, Knaurs Spielbuch erschienen ist. Hm. 1953, wie gesagt, mit einem Spiel namens Mörder und Detektiv. Das gilt, ist ein Konversationsspiel. Ab 15 wird es empfohlen, Teilnehmerzahl 10. Und richtet sich damit an Jugendgruppen mit Spielleiter. Es werden viel Platz im Raum und Dunkelheit erforderlich, um einen per Zufall bestimmten Mörder ein Opfer suchen zu lassen und nach dessen Todesschrei der hereinstürzende Detektiv alle Teilnehmer zum Tathergang befragt und alle außer dem Mörder müssen in ihren Aussagen die Wahrheit sagen. Und das führt mich nahtlos zu einem in meiner Kindheit, ich weiß nicht, ob es bei dir auch so war, in meiner Kindheit war das über 5 Jahre hinweg, auf jedem Kindergeburtstag wurde ein Spiel namens Mord im Dunkeln gespielt. Und da kannte ich natürlich, niemand von uns hatte das Knau-Buch von 1953, aber das ist das, was wir gespielt haben. Es heißt nur in Süddeutschland und man Mord im Dunkeln, ich verlinke das auch, hat natürlich auch einen eigenen Wikipedia-Eintrag, weil nicht nur, also ich weiß gar nicht, ob das, ich komme halt aus Süddeutschland und da haben wir das unter dem Namen gespielt. Jetzt frage ich mal Alex. Alex, kennst du auch Mord im Dunkeln?
Also ich und mein Gedächtnis. Also ganz spontan muss ich sagen, nee. Kann ich mich jetzt nicht so richtig erinnern, dass wir auf Kindergeburtstage immer gefühlt einen auf Krimi-Party gemacht hätten.
Das war schon, das war richtig, ja, geil, weil tatsächlich wurde das, konntest du eigentlich nur innen spielen, weil das sollte, muss wirklich stockdunkel werden kurz, ne? Was wirklich auch, als Kind fand man das schon richtig gruselig. Und einer war halt der Mörder und der durfte dann halt im Dunkeln einen, ne, so den Rücken pieksen und der musste dann mit einem Todesschrei umfallen und dann kam der Detektiv rein, hat das Licht angemacht und man stand da halt so rum, ne? Und der hat dann halt alle gefragt. Und es gibt sogar Varianten davon, nämlich Blinzeln. Das ist eine Variante davon, wo da wird der Detektiv aus dem Zimmer geschickt, die übrigen einigen sich auf den Mörder, dann wird der Detektiv wieder reingeholt, dann laufen alle so rum, ne, und der Mörder kann Leute mit Blinzeln umbringen.
Mhm.
Der Detektiv muss halt versuchen, den Mörder quasi, muss ihn eigentlich in flagranti erwischen. Ne? Das ist auch eine Variante.
Ja, das wiederum kenne ich.
Auch Mörder und Detektiv. Also das, jetzt haben wir den Ursprung gefunden, 1953 ist es in dem Knaus-Spielebuch Mörder und Detektiv. Und das hat sich dann als Kinderspiel tatsächlich verbreitet. Ich weiß noch, ja klar, es war immer wichtig, da hat man dann Stühle weggeräumt, ne, dass man da im Dunkeln nicht irgendwie irgendwo drüber stolpert.
Über Sachen stolpert.
Es gab sogar noch eine Steigerung davon und jetzt wird's wirklich Krimi-Dinner. Und ich meine mich zu erinnern, dass wir das auch mal gemacht haben, wo quasi dann du das noch mit Zetteln aufpimpst. Und dann gibt's auch Berufe. Und dann sind wir wirklich schon fast bei Blood on the Clock Tower. Nur, dass halt da noch nichts drauf stand. Da stand einfach, der eine war dann Krankenschwester, der andere war Detektiv, der dritte war Hausmeister. Ne? Du hast dann wirklich Berufe verteilt und die Leute haben das dann halt gespielt. Ich meine, wir waren 8-jährige Kinder, aber ich möchte nochmal, wer hat hier genau Blood on the Clock Tower? Das müssen wir nochmal untersuchen, glaube ich. Es hat mir so einen Erinnerungsschub ausgelöst, als mir plötzlich beim Nachdenken über unser Krimi-Dinner-Thema ich auf Mord im Dunkeln kam und wirklich, also das war, ich sag mal so von 8 bis 12 war das a thing. oder vielleicht 6 bis 10, keine Ahnung, aber wirklich in meiner Erinnerung über Jahre hinweg auf dem Kindergeburtstag, ne, wo man dann später sagt, komm, lass mal noch ein Bierchen aufmachen, waren unschuldige Kinder noch, ja, lass Mord im Dunkeln spielen.
Und das wiederum ist ja eigentlich auch das Schöne, man kann ja auch sagen, man trifft sich einfach so zu einem Abendessen und zu einer Party, ist ja auch alles fein, aber man hat auch was zu tun und bindet alle irgendwie mit ein. So, ne? Klar, wir, die jetzt natürlich auch aus dieser Brettspiellandschaft kommen, wir treffen uns natürlich auch auf Spieleabenden und Sachen. Und aber jeder kennt es ja vielleicht auch, man ist irgendwie auf einer Party im Sinne von, da sind mehrere Leute, jetzt vielleicht bis zu 10 oder so, und irgendwie weiß man manchmal nicht, man kennt ihn nicht so richtig, über was soll man jetzt quatschen und, aber einfach Aktivitäten gemeinsam zu haben und darüber sich vielleicht auch mal kennenzulernen oder in den Austausch zu kommen, das ist natürlich immer eine sehr, sehr schöne Sache. Und das ist vielleicht manchmal schwierig für Erwachsene, weil sie dann nicht so wie die Kinder aufgeschlossen sind, in einem Buch, Kinderspielebuch nachzulesen. Aber ja, das ist hier also eine Möglichkeit, auch mal mit Leuten, die man gar nicht so gut vielleicht auch kennt, in den Austausch zu kommen, dann halt über dieses Spiel zu spielen und natürlich auch danach und davor, dann kann man ja über normale Dinge sprechen.
Ja, ja.
Aber ja, so Tätigkeiten halt.
Wie gesagt, man kann dieses Mord im Dunkeln schon mit kleinen, also das war mein erstes Krimi-Dinner, ne? Da gab es ja auch was zu essen auf dem Kindergeburtstag, dann ist einer umgebracht worden und wir haben den Mörder überführt. Also das war ein Krimi-Dinner. Man kann es auch wirklich für kleine Kinder so spielen, dass der Detektiv, der fragt dann jeden, also der Detektiv kommt ja rein, macht das Licht an und die Musik aus und fragt dann jeden nach seinem Alibi. Und wer nicht der Mörder ist, muss immer das Gleiche erzählen. Ne? Also das ist so eine für jüngere Spieler so eine Variante, glaube ich, dass du dann, also der fragt reihum immer, was hast du gemacht, was ist dein Alibi? Und die es nicht waren, sagen immer genau das Gleiche. Und der Mörder sagt halt leichte Variationen. Also das muss man halt genau hinhören sozusagen. Ne? Und da geht es jetzt nicht um echte Detektivarbeit, sondern eher um wie so ein Memory-Ding. Vielleicht auch die Variante löst bei dem einen oder anderen vielleicht noch einen Aha-Effekt aus, wo das Tanzen ist quasi auch großer Bestandteil dieses Dings. Ne? Also meistens ist es immer eine Disco gewesen. Ne? Es wurde dann getanzt und dann stirbt dabei halt jemand. Nämlich, dass der Mörder während des Tanzens etwas an seinem Aussehen verändert. Also der Detektiv geht raus, klingelt da bei dir was und der Mörder verändert was, weißt du, hat gerade noch ein Tuch.
Ja, eine Mütze oder eine Sache.
Umgedreht. Und daran kann ihn der Detektiv dann als Mörder erkennen. Ne? Dann muss der Detektiv wieder reinkommen, guckt sich alle Tänzer und Tänzerinnen genau an und muss dann den finden, der was an seinem Aussehen verändert hat, weil der Mörder ist. Also da muss sich nicht mal jemand auf den Boden legen. Wir hatten halt immer auch Spaß damit, ne? Dass eins der Kinder hat auch wirklich ermordet, also nicht wirklich ermordet, sondern halt sich dann 10 Minuten theatralisch auf den Boden gelegt hat. Haben wir aber part of the game. Und das Ganze ist natürlich auch arg verwandt, aber darüber werden wir heute nicht groß reden. Beziehungsweise, wer da Bock drauf hat, geht in unsere allererste Folge, EGAG 1, oder?
Ja, in the Clock Tower. 01, Social Deduction.
Und ja. Das ist ja auch ein Deduktionsspiel, ne? Die Werwölfe von Düsterwald werden viele von euch kennen. Jüngst verfilmt, mit Jean Reno auf Netflix in einem mittelmäßigen Schmanschi am Platsch. Aber ja, also da sieht man, es hat weit gekommen.
Ja.
Deduktionsgenre.
Das stimmt.
Und hat auch Fantasy-Welten erobert und es gibt mit Sicherheit auch, wir haben jetzt hier über Krimispiele gesprochen, ich bin mir 1000% sicher, dass in Fan-Communities und so auch da ganz andere Dinge gespielt werden. Mord im Raumschiff, Mord in Space, vielleicht auch ganz ohne Mord. Ne? Also da sind der Fantasie natürlich keine Grenzen gesetzt. Wie gesagt, die Parallelen zum Rollenspiel, zum LARP, und so, das wird wirklich eigentlich ein wilder Mix aus so verschiedenen Dingen, die alle cool sind. Ne? Also ist auch klar, dass da auch wieder was Cooles bei rauskommt.
Also wir können das auf jeden Fall nur empfehlen und auch gerade anregen, Leute, die sich da einfach ein bisschen unsicher sind, lasst euch da einfach mal drauf ein, weil ihr vielleicht eingeladen werdet oder traut euch das auch mal, das zu veranstalten, wie gesagt. Macht euch nicht zu fertig. Es geht darum, dass alle irgendwie einen netten, schönen Abend haben. Aber ja, versucht auch mal vielleicht bei der einen oder anderen Sache aus eurer Komfortzone rauszukommen. Vielleicht ja auch mal einen Akzent anzunehmen oder mal was sich anzuziehen, wo man sagt, ach, weiß ich nicht, kann ich das tragen? Ja, aber die Rolle sieht so aus. Ne? Das sind so die Momente, wo man ja im Alltäglichen mal aus sich rauskommen kann und auch mal Dinge ganz wertfrei ausprobieren kann und so Sachen, ne? Also nutzt einfach diese Momente, habt quasi da eine schöne Zeit mit Leuten und ja, strengt euch ein bisschen an, grübelt oder wie gesagt, seid ihr derjenige, der den Mord verübt hat, auch mal ja bewusst zu lügen, nicht die Wahrheit zu sagen und auch das Gefühl vielleicht mal auszuhalten oder auch zu genießen. Na, das soll ja gar nicht negativ manchmal auch sein, sondern man kann das ja auch mal auskosten. Das ist dann ja auch total legitim in diesem Kontext.
Wenn ihr krimiaffine Kinder habt, ne, dann, wie gesagt, Mord im Dunkeln mal wieder hervorgraben. Oder auch, man kann auch an einem Kindergeburtstag einen Tatort-Krimi-Geburtstag veranstalten. Ne? Dann wird ein Raum irgendwo wirklich als Tatort halt altersgerecht dekoriert. Und die Gastgeber, die Eltern denken sich einen Fall aus, ne, und den dann die Gruppe Kinder quasi im Rahmen des Geburtstags ermittelt. Ne. Sowas ist auch möglich. Natürlich gibt es noch tausend andere Krimi- und Detektivspiele, auch als Gesellschaftsspiel. Ne. Cluedo, wer war, Scotland Yard, Black Stories, Mafia, kannst du alles mit dazu zählen. Und von Computerspielen haben wir auch gar nicht gesprochen. Ace Attorney, Professor Layton, Sherlock Holmes, Heavy Rain, Her Story, Criminal Case. Also wer Rätsel, wer jetzt beschließt, ich möchte ab jetzt den Rest meines Lebens spielerisch Würfe überführen, der wird genug Material finden.
Auf jeden Fall. Das sag schon mal, auf jeden Fall gesagt. Und ich sag mal, Point-and-Click-Adventure gehen ja auch so ein Thema in die Richtung, wo man, also auch da werden natürlich Sachen gelöst, gerätselt und so eine Sachen. Falls ihr da auch nochmal Lust habt, haben wir ja auch schon eine Folge mal zugemacht. Wir stellen immer mehr fest, dass es ganz viel Überschneidung natürlich geht, genreübergreifend und. Und ihr könnt natürlich da eure Lieblinge dann auch finden und auch herausfischen. Ne?
Apropos. Wenn du von all den Systemen, hast du denn irgendwelche Favorites, hast du irgendwelche Systeme, die du jetzt sagen kannst, hey da, Leute, da, die fand ich richtig gut?
Schon. Also an die Sachen, die ich mich jetzt noch ganz bewusst erinnern kann. Also die, jetzt will ich nichts Falsches sagen, aber doch, die Fälle sozusagen von Culinario Mortale.
Ja,
die,
auf jeden Fall.
Die fand ich sehr gut bisher. Ich glaube, da habe ich Vi von gespielt, wenn ich mich da noch richtig erinnere.
Das ist auch das genannt. Das ist ja auch den wir gespielt haben, eine jüngere Entdeckung für mich, aber da ist wirklich einfach sehr, wo man den Abend dann in so Uhrzeiten rekapituliert. Ne? Jetzt 18 bis 20 Uhr, dann 20 bis 22 Uhr und so. Das war echt cool, weil man da auch sehr viele Details und eben, also wo man dann auch als Rollenspiel-unerfahrener Spieler, Spielerin keine Schwierigkeiten hat, die richtigen Fragen zu finden, weil einem wirklich die Infos waren da zu Genüge vorhanden. Und manchmal ist es so ein bisschen Mangelware oder auch schlecht getaktet, ne? Wenn dann im zweiten, der eine erfährt schon was im Kapitel 2 und der andere redet in Kapitel 3 und dann passt es irgendwie nicht so richtig zusammen. Also ja, Culinario Mortale, da stimme ich dir voll und ganz zu.
Und auch so, da wurden jetzt wenig quasi so Textpassagen, die jetzt der Charakter vielleicht sprechen wird oder so Dialogsachen vorgegeben. Das fand ich persönlich auch ganz gut, sondern dass es eher die Facts sind und man spricht es dann selber, sage ich mal, ne? Und hat auch nicht so das Gefühl, man wird so zum Vorlesen gezwungen oder so Sachen.
Mir gefallen auch gut tatsächlich die von Mörderische Dinner Party. Das sind so Sachen wie, glaub, was du auch kennst, ist Tödliches Alpenglühen, kann das sein? Die sind so ein bisschen teurer im Vergleich mit manchen anderen. Also sie bringen teilweise 30 Euro, 32 Euro mit auf die Waage. Aber das sind halt auch, ist ein bisschen mehr Material dabei als in manchen anderen. Ne? So gerade wenn ihr jetzt wirklich einladet, ne, da ist es irgendwie ganz geil mit Tischkarten und Einladungskuverts und Umschlägen und Zeug, was du halt rumschicken kannst. Also man kann ja schon irgendwie das, was wir zum Beispiel downgeloadet hatten, aber das war auch, war dann schon super lustig, weil die Gruppe lustig gespielt hat, aber der Fall selber und so, das war ein bisschen schlecht abgetimt. Aber das geht halt schon so bei 12 Euro los, ne, wenn ihr sowas zum Download nehmt, kann er halt bis 30, 40 Euro noch gehen, wenn man teurere Sachen nimmt.
Ein Fall oder eine Art, nur dass man das auch mal gesagt hat, wo derjenige oder diejenige, die da sozusagen der Mörder, Mörderin ist, erst später auf sozusagen selber aufgelöst wird, wo man das erst später erfährt. Das ist zum Beispiel beim Top Fresh Verlag gewesen, da habe ich mal, da warst du nicht dabei, Jan, da war nur deine Family da, da haben wir so eine bunte 90er tödliche Geschmacksverirrung gespielt. An sich, das Thema war ziemlich cool, weil es auch so ein bisschen Retro war und da wurde quasi so ein Art Abnehmen oder so ein flüssiger Nahrungsdrink quasi promoted. Das kann man auch cool, konnte man cool selber mit einbringen, weil man halt irgendwie so ein flüssig Nahrungsdrink da auch ausschenken konnte und. Das war auf jeden Fall da so, dass man da erst mittendrin selber erfahren hat, wenn man derjenige oder diejenige war. Das nur mal zur Info, falls ihr das mal bewusst erleben wollt für euch, ne? Das
und
könnt ihr reinschätzen.
Genau, guter Punkt, dass du noch weißt, welches es ist. Sehr gut, wusste ich nämlich nicht mehr. Und die Murder Mystery-Reihe von Cosmos fand ich auch immer solide und gut. Hatte ich auch viele Teile gespielt. Ich habe irgendwie das Gefühl, da kommt wenig nach. Aber die Fälle, die ich da gespielt habe, haben mir auch gut gefallen.
Ja. Ansonsten, du hast es ja schon auch mittendrin mal gesagt und es ist auch verlinkt. Wirklich coole Anlaufstelle ist sozusagen diese Mein Krimi-Dinner-Seite, weil ihr da schon Themen einfach mal seht. Ich würde auch sagen, guckt mal nach der Anzahl, ne? Viele Krimi-Dinner sind halt so von bis, keine Ahnung, 6 bis 7 oder 6 bis 10. Wir hatten es ja auch schon angesprochen, manche Rollen sind nicht ganz, ganz so relevant. Es sind oft auch dann halt diese Rollen, die quasi, wenn nicht alle mitspielen, nur 6 von 10, ne, dann weiß man schon, dass die 4 Rollen, die nicht ausgewählt sind, als derjenige, der das quasi leitet, in Anführungszeichen, also diese allgemeinen Informationen hat, da weiß man schon, okay, einer von den 4 ist ja nicht der Mörder, weil bei den 6, die da mitspielen, muss ja der Mörder dabei sein. Das kann man natürlich gucken. Also geht da mal nach der Personenanzahl, ne, und
genau. Da würde ich auch vor allem immer nach der Gruppengröße. Auf manchen Seiten kann man es dann auch schon sortieren, ne? Bei Mörderische Dinner Party, dann sortieren die einem schon nach Gruppengröße. Wenn ihr jetzt zu der Kategorie Spielende gehört, die sagen, ich möchte ja echt nur Krimi, ich möchte weder Essen noch Rollenspiel, was redet ihr denn da alles? Dann schaut euch einfach mal die Hidden Games Krimi-Spiele an. Die haben auch einiges und für so klassisches, was heißt klassisches, aber das hat auch richtiges Detektivfeeling, ne?
Ja.
Und am besten hat man dann ein Whiteboard, wo man so die Sachen so dran
pinnen kann, an die Wand macht.
Also auch da gibt's natürlich richtig tolles Zeug. Wenn ihr jetzt sagt, ich esse nicht und ich spiele keine Rollen, dann seid ihr vielleicht bei den Hidden Games gut aufgehoben.
Da würde ich, wie gesagt, nur noch mal einstreuen, seid da nicht zu viele Personen. Meiner Erfahrung nach ist da sowas 2 bis 4 für mich persönlich immer ein guter Sweet Spot.
Ah, eher weil, bei einem Escape Room meinst du, ne? Ja,
genau, weil du hast dann einfach Material, das kann nicht jeder sehen, aber ist man so 3 Personen, einer ist vielleicht wirklich an dem Whiteboard, an der Wand, kann was, man kann Sachen rumreichen. Da kann man alle noch gut involvieren, auch gerade genau wie beim Escape Room. Ansonsten, wenn es mehr wären, besteht die Gefahr, wenn nicht einer darauf achtet, dass alle immer wieder zurückkommen, dass Leute einfach so ein bisschen außen vor sind, ne, und nicht mitkriegen, was jetzt eigentlich alles gerade passiert ist oder was ausgepackt wurde.
Escape Room-Folge machen wir auch irgendwann
noch. Ah ja, auf jeden Fall. Da werden wir doch den ein oder anderen mal ein bisschen besuchen, aber vielleicht auch gar nicht mehr allzu lange. Ist natürlich auch ein spannendes Thema, ne? Geht natürlich auch einher. Ihr könnt natürlich auch dekorativ voll abgehen, wenn ihr darauf Bock habt, ne? Was ist auf dem Tisch, was ist passiert in dem Setting? Das ist ja letztendlich ja Escape Room dann in Höchstform, wo dann Rätsel und Sachen in den Raum integriert sind. So viel Aufwand müsst ihr jetzt bei einem Krimi-Dinner natürlich nicht betreiben, aber eine coole, passende Tisch- oder Raumdeko kann man natürlich auf jeden Fall auch machen. Genauso ist natürlich auch Musik ein Thema, ne? Wenn man darauf Lust hat und es nicht zu ablenkend ist für die Gruppe, kann man je nach Thema natürlich passende Musik. Gibt's auch oft Playlisten, die dann empfohlen werden von den jeweiligen Systemen oder kann sich da selber was ausdenken. Also auch da kann man sehr immersiv quasi arbeiten.
Ja. Voll gut.
Ja, Mensch.
Ja, Alex, du hundsgemeiner Mörder.
Ich?
Ja.
Come on. Es war knapp. Einige beim letzten Krimi-Dinner haben einige auf mich gezeigt, aber Gott sei Dank doch mehr Danke, nicht auf
immer
mich.
Auf dich.
Ja. Aber ich habe ja gehört, du bist es eigentlich immer, ne?
Ich bin immer die Unschuldslamm.
Ja, Vorname. Ja. Das sahen diejenigen, die das Testament gesehen haben, anders, mein Freund, an der Stelle. Ja.
Ja, lieber Alex, liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass ihr auch diese Folge wieder gehört habt. Her mit euren Themenwünschen, sonst kommen immer mehr Freizeitparks. Seid gewarnt. Wir haben wirklich schon einige coole Vorschläge aus der Community bekommen und auch einige davon schon aufgegriffen. Also haltet euch nicht zurück, schickt uns eure Themenwünsche. Wie gesagt, ihr erreicht uns über Instagram, mich unter Jan Kronauer, den Alex unter seinem BerlinCon-Kanal oder ja auch über Ende Geek. Alles Geek hat natürlich seinen eigenen Insta, wo ihr uns schreiben könnt. Ja, ich wollte mich einfach nochmal bedanken, aber ich glaube, es ist jetzt Ende Geek, alles Geek.
So machen wir das. Viel Spaß euch, natürlich bei Krimispielen und Co. Geht auch gerne mit uns in den Austausch, was ihr Cooles schon gespielt habt und uns oder der Community empfehlen könnt. Und dann hören wir uns zur nächsten Folge Ende Geek, alles Geek. Ciao.
Tschüss.